Ja, die forensische Psychiatrie ist das Schaufenster, in das die Öffentlichkeit reinguckt, wenn es über Psychiatrie geht. Deswegen ist auch die Allgemeinpsychiatrie gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass in der forensischen Psychiatrie nicht Missstände einreißen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, der Wachsaal ist heute wieder mal unterwegs zu unserer ersten Sendung nach der langen, langen Sommerpause. Wir sind heute bei Friedhelm Schmidt-Quernheim, Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim. Wir werden weiter das Thema forensische Psychiatrie besprechen heute und ich glaube, einen ganz guten und sehr differenzierten Einblick auch in dieses Thema nochmal heute darstellen. Erstmal würde ich dich begrüßen. Hallo, Harald,
Hallo.
und würde dich auch bitten, dass du vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund, dem forensisch-psychiatrischen Hintergrund erzählst, um so ein bisschen einordnen zu können,
Ja.
wer hier mit wem spricht.
Schön, dass wir hier so zusammenkommen und so, dass ich immer die Gelegenheit habe, so ein bisschen weiter auszuholen über das, was ich so getan habe in dem Bereich. Ich habe tatsächlich im forensischen Bereich 40 Jahre lang gearbeitet. Ja, sehr lange Zeit, habe einmal den ganzen Bereich des Maßregelvollzugs so umkreist, in den verschiedenen Bereichen tätig gewesen, angefangen 1980 da, noch in der alten Zwingburg, Haus 5, ne, da warst du auch
Das war in
mal
der
kurz.
Klinik des Landschaftsverbandes in
Ja,
Büren.
genau. Da habe ich therapeutisch gearbeitet, dann auch den Umzug mit vorbereitet in das sogenannte forensische Dorf. Das war ja damals oder ist bis heute eigentlich wirklich eine Vorzeigeeinrichtung. Dann habe ich dann 1990 gewechselt in den ambulanten Bereich, habe die forensische Ambulanz in Düren mit aufgebaut. Das war damals so ein Modellversuch, noch mit zwei, drei anderen Standorten im Bundesgebiet. Und habe dann während dieser Tätigkeit gemerkt, dass es eben draußen in der Gemeindepsychiatrie, also in den sogenannten Entlassraum, natürlich sehr viele Vorbehalte gibt. Ängste, Zweifel, Skepsis natürlich und vor allem viel Unwissen. Und deswegen bin ich dann auf den Trichter verfallen, viele ja, Fortbildungen zu machen, im kleineren Stil erst, ne, vor Ort, auch entlang der Einzelfälle, die ich dann da vermittelt habe, auch im Rahmen von ein, zwei Tagen Hinausschulung. Und dann später dann halt auch diese Langzeitfortbildung, über die wir vielleicht dann noch später
Da
sprechen
werden
werden. Also das war dann so der Fortbildungsbereich und habe dann gemerkt, dass ich auch Lust habe, das Ganze mal zu Papier zu bringen. Ne? Habe dann viel geschrieben, auch so ein großes Handbuch verfasst, recht praxisnah, wo ich große Teile selbst auch verfasst habe, zusammen mit meinem Freund und auch Weggefährten Thomas Sachs-Schoppenhorst haben wir da so ein ganzes großes Kompendium rausgegeben
Das ist
mittlerweile.
Praxisbuch Forensische Psychiatrie.
Ja, genau.
Werde ich also auch noch erwähnen dann
Naja,
im
also
Blog.
das ist jedenfalls ja mittlerweile tatsächlich so ein Standardwerk geworden in der dritten Auflage. Ja, weil ich merkte, also irgendwie ich habe Spaß daran, die Dinge auch mal wirklich dann auf den Punkt zu bringen. Dann so mündlich, ich hoffe, das wird sich heute anders darstellen, neige ich dann manchmal schon ein bisschen zur Weitschweifigkeit. Und wenn man das jetzt mal gezwungen ist, so konzentriert zu schreiben, ist, glaube ich, für einen selber hat das nochmal einen gewissen Lerneffekt. Danach bin ich dann, weil der mich Bereich auch interessierte, in die Forschung gegangen, war, habe da 3 Jahre an der Universität in Duisburg, Essen, also an dem Forensischen Institut dort, dann eine Evaluation gemacht der gesamten forensischen Nachsorge in Nordrhein-Westfalen, bin da zu den Kliniken gefahren, habe mit den zuständigen Therapeuten gesprochen, wie denn der Verlauf war und so weiter. Und bin dann immer wieder auch zurück in die Klinik. Das war mir immer wichtig, so diesen Spagat zu machen und nicht aus der Praxis rauszukommen. Und dann schlussendlich, das war dann fünfte, sechste Etappe sozusagen, bin ich dann nochmal in die politische Verwaltung, also in die Oberbehörde des Maßregelvollzugs gegangen, der sogenannte Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug.
Das war eben im NRW-Ministerium.
Ja, genau. Nicht? Der Herr Dönsch-Seidel, der hat mich angefragt, ob ich nicht dort Referent eben für diesen Bereich, für die forensische Nachsorge werden möchte. Und das habe ich zum Schluss immer noch 6-7 Jahre gemacht. Mhm. Und das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, weil ich da so bestimmte Dinge auch in die Wege leiten konnte, struktureller oder versorgungspolitischer Art, was vorher so, wenn man in der Klinik arbeitet, natürlich so nicht möglich ist.
Ja, ja, ja. Also das ist ja schon ein riesenbreites Spektrum. Ja. Also von der Pike auf, sage ich mal so, bis hin ins Ministerium, wo es dann auch um planerische und ja, auch letztlich politische Möglichkeiten ging, ist ja schon ein
breites. Und jetzt bin ich so, Bereich, ne? Sozusagen in meiner, beruflich gesehen, in der letzten Phase, eine schöne Lebensphase, ne, mhm, wo man sich die Aufträge, die ich jetzt bekomme, natürlich aussuchen kann. Ja, man muss ja nicht mal müssen und regelmäßig da so in dieser Tretmühle arbeiten. Das ist natürlich sehr schön und mache jetzt viel Beratung von nachsorgenden Einrichtungen, ach so, die Konzepte vor allem für die Nachsorge erstellen wollen, die mich dann fragen, ob ich sie berate oder mache Fortbildungen dort, in Hausschulungen vor Ort. Und das ist eine schöne Sache, vor allen Dingen auch, was neu hinzugekommen ist. Das finde ich besonders herausfordernd auch, weil es nicht so aus meinem angestammten forensischen Bereich kommt, sondern eher aus der Eingliederungshilfe. Ich werde jetzt häufig angefragt, auch gerade vom Landschaftsverband, ob ich nicht mal in Einrichtungen gehe und mir bestimmte ganz schwierige Verläufe angucken kann aus der Behindertenhilfe vorzugsweise.
Ja.
Wo es schwer verhaltensauffällige Menschen gibt, die so aggressiv sind, dass es dort also Security-Personal erforderlich macht und das sogar dann mehrfach. Und da ist dann immer so die Frage, aha, der hat ja mal mit dieserlei Menschen gearbeitet und vielleicht kann ja mal gucken, ob man im Setting selber vor Ort etwas verändert.
Das ist halt spannend,
ob man etwas dort umstellen kann, dass das so in dem Maße nicht nötig ist. Denn so Wachpersonal in der Einrichtungshilfe ist erstmal ein Widerspruch in sich, aber durchaus notwendig, wie ich jetzt in Einzelfällen auch wirklich erleben konnte. Und zweitens, gucken Sie doch mal, ob das nicht einer ist für die Forensik. Ne? Also das, was ich eigentlich immer wieder auch bekämpft habe bisher, nämlich diese sogenannte Forensifizierung, wurde mir so als Möglichkeit angetragen, das zu untersuchen. Und kurz gesagt, in einem Fall fand ich das dann auch erforderlich. In anderen Fällen, wo ich da hinzugezogen wurde und das Gutachten geschrieben habe, gab es andere Möglichkeiten, ne? Da vor Ort Lösungen zu finden.
Ja, ja, ja. Das ist wirklich spannend. Also dieser letzte Punkt, wir kommen da nachher nochmal so ein bisschen drauf, weil es ja auch um die, ich sag mal so, um diese Schnittstelle der nachsorgenden Sozialpsychiatrie und der forensischen Psychiatrie geht nochmal. Deswegen an dieser Stelle jetzt vielleicht erstmal nochmal so die Frage, mich interessiert ja vor allen Dingen, ich würde jetzt fast sagen, wie kann man sich 40 Jahre mit diesen schweren Themen beschäftigen, aber wie bist du in die Forensik gekommen? War das eher Zufall oder war es ein Plan?
Nein, also ein Plan sicher nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du jetzt zurückgehen willst in die biografischen Wurzeln dieser Entscheidung, die ich ja vielleicht sicher auch gar nicht so explizit benennen kann. Vieles möglicherweise auch Unbewusstes, was mich sozusagen, was diese Weichenstellung in dieser Richtung ausgemacht hat. Aber ich meine, in meiner Jugend, es war schon so, dass irgendwie da ein gewisser Reiz von diesem Thema ausging. Ich weiß noch, meine Eltern haben so eine Flucht- und Vertreibungsgeschichte. Und die haben sich dann da, als sie dann hier in Westdeutschland waren, zurückgezogen in eine große Villa mit großem Garten drumherum mit einem Zaun, so fast vergleichbar einem, würde ich jetzt sagen, wie so ein Schutzwall gegen die Welt draußen. Ne, das war ja auch verständlich, aufgrund der ganzen Kriegserfahrungen und so weiter. Das bedeutete aber für uns Kinder im Umkehrschluss, dass wir von dieser bösen, möglicherweise feindseligen oder sonst wie Welt abgeschirmt wurden. Und zwar ziemlich strikt, nicht? Wir haben jetzt also nicht mit den Kindern der Straße spielen können, dürfen, sollen. Es gab, glaube ich, auch früher noch gar keine Kindergärten zu der Zeit. Die Kindergärtner kamen rein zu uns, haben uns betreut. Also das war schon eine sehr isolierte Situation. Und das führte auch letztlich dazu, als ich dann zwar relativ früh, aber ich glaube mit 5 dann zur Schuluntersuchung kam, habe ich zum ersten Mal so viele Kinder und Menschen auf einem Fleck gesehen und wurde auch prompt für nicht schulreif gehalten. Ne? Mhm. Also es war klar, wir wurden abgeschirmt und ich hatte dann allerdings natürlich Kontakt. Ne? Ich hatte immer gesehen, gegenüber war so ein dunkles Gehöft, da lebte ein Mädchen da, auch dessen Vater wohl im Gefängnis war. Und das fand ich so ganz interessant und so das Interesse oder diese leise, Faszination ist jetzt vielleicht schon zu hoch gegriffen, aber das Interesse an dieser anderen Welt war da und das hat sich dann eigentlich so durchgezogen. Das Lust so ein bisschen auch an dem anderen, was uns vielleicht damals vorenthalten wurde, von dem vielleicht, was irgendwie spannend ist oder irgendwie einen Reiz ausmacht. Das hat sich dann so durchgehalten. Ich habe das dann so ein bisschen überkompensiert, vielleicht halt auch durch so eine besonders rabaukige Art. Aber auch später dann, als ich dann wo ich dann so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe und reflektiert habe, war für mich immer so eine Devise. Da gab es auch so ein Buch, was ich damals gelesen hatte. Da, wo die Angst ist, geht's lang. Ne? Also da, das ist das Reizvolle, was jenseits der Angst liegt. Da kann ich mich dann auch ein Stück weiterentwickeln. Also und ich muss mich auch Unsicherheiten einfach und Risiken aussetzen und das bedeutet für mich natürlich sehr viel, so ein bisschen Spannung und auch Abenteuer und das ist bis heute mit meinen Reisen so, also ich würde nie so eine organisierte Reise machen, ne? Ich muss immer einfach losfahren, ne? Das haben wir dann auch immer so gemacht und gucken, wo wir rauskommen. Ne?
Und Pädagogik, du bist ja eigentlich von Haus aus Pädagoge.
Ja, genau.
Das würde mich jetzt zumindest da reizen, da ja auch einen Zusammenhang mit.
Ja, da bist du jetzt, genau, da machen wir jetzt einfach mal einen Sprung in das Studium. Da war immer, ich habe damit angefangen, weil mich dieses Thema, diese sozialen und Psychowissenschaften irgendwie reizten. Aber ich hatte immer so zwei Seelen in meiner Brust. Ne? Einerseits dieses Menschen unterstützende und auch bildende. Ich habe dann noch Geschichte studiert, weil ich so ähnlich wie mein Vater in die Erwachsenenbildung gehen wollte. Der ist damals in der Evangelischen Akademie Studienleiter gewesen und da wollte ich dem irgendwie nacheifern. Aber das andere war auch immer so dieses komplizierte oder widersprüchliche Sachverhalte klären und einer Lösung zuführen. Da hat mich immer die Rechtswissenschaften fasziniert. Ne? Nur, das waren ja zwei verschiedene Welten, ne? Das weißt du auch. Ne? Also wir von dieser psychowissenschaftlichen Fraktion, wir waren eher so die dezidiert Linksalternativen, die mit diesen Konservativen auf der anderen Seite nichts zu tun haben wollten. Ja. Ne? Das war die Verkörperung der von Recht und Ordnung und wir wollten eigentlich die Welt aus den Angeln heben. Ne? Ja, wir waren genau das Gegenteil, aber mich hat auch das andere immer fasziniert und diesen Spagat, den habe ich dann versucht, indem ich dann Jura studiert habe. Das war dann halt auch naheliegend.
In welcher Zeit war das ungefähr?
Also so das war so Mitte der 70er Jahre oder so, gegen Ende der 70er Jahre und habe da einfach den Sprung versucht. Das ist in Münster der Bispinghof. Auf der anderen Seite ist dann das Kriminologische Institut, was ja irgendwie auch fast so eine Brückenfunktion hat und was dann so ein bisschen wegweisend war. Ne? Interesse für Kriminalität verbindet sich eben Strafrecht und Sozialwissenschaften. Und so kann man schon sagen, dass da eine gewisse Prägung durch das Studium war, aber das war kein Plan. Ich wollte vielleicht so mal eine JVA leiten. Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht in einer Jugendstrafanstalt. Das hat mich dann schon sehr interessiert. Aber letztlich, dass ich in der Forensik da gelandet bin, ich kannte das gar nicht vorher als Institution. Das hatte dann eher private Gründe, dass ich wegen meiner damaligen Freundin dann hier nach Köln gekommen bin und dann, nachdem die, wie auch immer, es zur Trennung kam, suchte ich dann eine Stelle und dann habe ich gesagt, ich mache das Jurastudium nicht weiter, sondern will erst mal reingucken in die Praxis. Und da war eben diese Anzeige in der Zeitung, gerade, da war ein großer politischer Eklat auch gewesen, Das war überall in den Medien, dass es da so schlimme Vorkommnisse gab in der forensischen Klinik in Düren. Das weißt du ja noch besser, du warst ja noch länger da. Und das reizte mich natürlich, da reinzugehen und das mir mal anzugucken, in diese etwas mysteriös abgründige Welt wenigstens mal reinzugucken. Ja. Aber mit Psychiatrie hatte ich so eigentlich wenig zu tun. Ne?
Aber du bist auch gleich wirklich in die forensische Psychiatrie oder hast du auch noch in der allgemeinen Psychiatrie?
Nein, das war von vornherein so. Und das war natürlich... Wie soll ich sagen, das war natürlich erschütternd, erschreckend, ne? Haus 5, da gibt es ja jetzt auch schöne Veröffentlichungen dazu, auch ist ja mittlerweile ein psychiatriegeschichtliches Dokumentationszentrum. Das war erschütternd, gleichzeitig natürlich sehr aufregend, weil wir mit vielen Gleichgesinnten, die da diese alten Missstände umkremmeln wollten, zusammen waren. Das fand ich schon sehr aufregend und herausfordernd. Ich hatte dann ja auch viele Kollegen hier auch in der Pfarrgemeinschaft, der Professor Matterkas, der da so ein bisschen für mich das Vorbild war, so tiefenpsychologisch orientiert, der da den Auftrag hatte, damals die dort viel zu lange einsitzenden Patienten sozusagen auszuwildern. Ne? Mhm. Ich meine, nachher hat er sich dann selber ausgewildert und ist dann in die Tagesklinik bekanntermaßen hier nach Köln gegangen. Und ich fand das schon irgendwie sehr spannend. Wir hatten den Dr. Köste, auch so eine Galionsfigur der Sozialpsychiatrie, der mich immer sehr geschätzt und gefördert hat, der mich aber einmal auch heftig zur Brust genommen hat, weil ich bei einem Umzug in die neue Forensik erstmal nicht mitmachen wollte. Ich sollte da so die Konzepte mit ausarbeiten und da habe ich gesagt, nein, ich will nicht in dieses Orwellsche Kontrollklinik hinein. Ne? Also wir brauchen kleine, gemeindenahe Einrichtungen. Das ist so schöner sichern, das will ich nicht. Und da habe ich dann doch dann mitgemacht und ich habe es auch nicht bereut. Die neue Klinik dann, in die wir umgezogen sind, war wirklich...
Das war so Anfang der 80er.
Ne? Das war dann
der... glaube ich. Ne?
So das war Mitte der 80er, 84. Und das war der ganz große Umschwung auch der Modernisierung. 86 kam das Maastrichter Vollzugsgesetz und so weiter. Also das war schon, also dieses Haus 5, da könnte man sicher einen eigenen Podcast drüber machen, wäre sicher lohnenswert. Das hat mich natürlich gepackt, natürlich auch, weil ich feststellte, welche... ja, hochpsychotischen und schwerstbehinderten Menschen da auf einem Fleck sind. Nicht? Also wenn ich vorher gerade erzählt habe von Kriminologie und Soziologie, da ging es dann sehr akademisch um Labeling-Approach. Ne? Also eigentlich Kriminalität und Krankheit sind Zuschreibungsprozesse, ne? Was ja auch nicht ganz falsch ist. Ne? Aber wenn man dann einmal da reinkommt und sieht diese massiv verstörten Menschen, ne, also die wirklich sehr, sehr verlorene Menschen, die eigentlich von Beginn an irgendwie kaum eine Chance hatten und mit wirklich mit immenser Aggressivität, da auch die ich dort erlebt habe, dann da weiß man, dass es das gibt und dass man sich dann irgendwie auch umstellt auf diese Situation und feststellt, irgendwie diese Forensik, da kommen wir sicher noch drauf, da kann man noch so viel natürlich kritisieren, aber sie hat für diese Patienten eine ganz wesentliche existenzielle Funktion. Menschen sind so in ihrem Leben gescheitert und sie suchen vielleicht, das war so ein bisschen oder ist bis heute ein Stück, das, was ich glaube, suchen ein Stück unbewusst auch so einen Rahmen, ihrer Verfassung entspricht und dessen Rahmen ihnen irgendwie auch Sicherheit und Halt gibt. Ne? Und deswegen sage ich von vornherein, die Notwendigkeit einer solchen Art sah ich sehr deutlich.
Ja. Ich meine, ich habe das ja mal versucht, in einer Episode mal meine Eindrücke von damals so hervorzukramen und diese Atmosphäre mal zu beschreiben. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Also ich kriege das sprachlich nicht so hin, wie es wirklich auf einen, nee, der noch in diesem Haus 5 gewirkt hat.
Ja.
Diese Enge auch und diese engen Flure, ich meine, das sind so, ich will damit nur sagen, das eine ist das Leid und die Suche vielleicht nach Orientierung bei den Patienten da gewesen. Auf der anderen Seite waren das natürlich auch räumliche Bedingungen und institutionelle, ja, Bedingungen, die katastrophal,
ja,
waren.
Ja, katastrophal kann man wohl sagen. Vor allem auch die Unterbringungssituation in den, ja, sogenannten Schiebesälen oder Ecksälen, die war wirklich entwürdigend und wo die Patienten zusammengepfercht waren. Schon bereits ein Fortschritt gegenüber der Situation vorher, wo wohl doppelt so viele Patienten dort untergebracht waren. Jedenfalls war die Stimmung natürlich, als wir dort anfingen, eher depressiv, vor allen Dingen bei der Pflege, die in einer ängstlichen und fast paranoiden Abwehrhaltung gefangen war. Da es vorher ja auch zur Zwangsversetzung gekommen war, zu laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Einzelne. Es gab die heftigen Attacken des SSK, die durch die Presse gingen, also der Sozialistischen Selbsthilfe Kölns. Es gab natürlich auch Ermittlungen des Trägers. Und wir, nun Neueingestellten, lagen im Clinch mit den Alten, die mutmaßten, wir wollten aus dem Bewahrhaus sowas wie einen antiautoritären Gefangenenladen machen. Und wir waren für die natürlich Eindringlinge, die nach den ganzen Vorkommnissen nun ja demonstrativ schon allein durch unsere Neueinstellung die Abkehr von den alten Zeiten dokumentieren sollten und waren quasi so ein wandelnder Vorwurf. Apropos SSK, es gab ja neben den Psychosekranken mit den heftigen Delikten auch die ja überwiegend eher dissozialen Patienten, die sich gerade durch uns neue Therapeuten in ihrer dominanten Stellung in der Subkultur bedroht sahen. Es gab ja auch damals auch sehr viel vereinsgestörte nicht-forensische Patienten, die in der Allgemeinpsychiatrie zu schwierig oder zu lästig waren und daher kurzerhand in die Forensik verlegt wurden. Und es gab ebenfalls die aus eher wirklich kriminellen Milieus stammenden 64er Suchtforensiker, die völlig tatsächlich deplatziert waren und uns den Laden da aufmischten. Und diese Patientengruppe wollten uns auch weghaben, da wir durch mehr Transparenz und durch einen ja auch teilweise eher so kritisch konfrontativen Stil und durch ständige Gesprächsrunden ja nunmehr eine therapeutische Kultur etablieren wollten, wurde ich groteskerweise genau von einem dieser Patienten angezeigt, dass ich angeblich ein Spitzel, quasi ein U-Boot des SSK sei und die Patienten nun gegen die Klinik aufhetzen würde. Und da musste ich gegenüber meinem Arbeitgeber, dem Landschaftsverband, Rede und Antwort stehen und mich rechtfertigen, dass ich kein Agent des SSK sei. Also bezeichnend war, dass wir bei unseren Veränderungsbemühungen Widerstand von beiden Seiten bekamen. Also einmal von den Altgedienten, als auch von manchen Patienten, die durchaus in quasi unheiliger Allianz auch von dem alten System profitiert hatten. Also Stichwort Hausarbeiter, die kennst du vielleicht auch noch. Das waren eben so Patienten, die eben für zum Beispiel Stationspfleger spezielle Küchendienste oder Hilfsdienste verrichteten und dafür so eine ja hervorgehobene Position hatten, auch als Zuträger von Informationen natürlich aus der Patientenschaft dienen und so weiter. Und dadurch, dass ich natürlich umgekehrt so einige Vorteile ausrechnen durfte. Dieses Grundproblem natürlich von Nähe und Distanz, was es ja generell natürlich überall in den psychosozialen Bereich gibt, wird natürlich hier nochmal in besonderer Weise in solchen ja totalen Institutionen nochmal deutlich und brisant und war damals auch offensichtlich und ist natürlich auch weiterhin ein wichtiges Thema. Ein Thema, das wir hier sicher nicht vertiefen können, was aber von zentraler Bedeutung ist für die Behandler, nämlich deren Fähigkeit, die Balance zu halten zwischen der notwendigen Einfühlung in den Patienten und dem notwendigen Verstehen auch der verführerischen Aspekte von Normbruch, von Grenzverletzungen und Größenfantasien bei gleichzeitiger Vertretung des Realitätsprinzips, von moralischen Normen und diese Balance immer wieder neu herzustellen, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und es besteht dabei immer die Gefahr, sozusagen zu zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Einmal, indem man durch eine ja sehr starke Nähe und Identifikation mit dem Patienten seinen eigenen beruflichen Erfolg zu stark mit dem therapeutischen Erfolg des Patienten verknüpft und andererseits, indem man den zynischen Rückzug antritt und zu viel Distanz aufbaut, weil die Erfolge sich vielleicht nicht in dem Maße einstellen, wie man sich das erhofft hatte. Aber gut, zurück zur Situation in Haus 5. Ja, wir haben damals nicht gerade da das Haus 5 aus den Angeln gehoben, aber doch einiges bewegt. Aufweichung von Gefängnisstrukturen. Wir haben erstmals überhaupt Ausgänge gemacht, auch die Beurlaubungsmöglichkeiten ausgeweitet. Wir haben ein neues Bezugstherapeutensystem und hatten halt auch den Auftrag, wie gesagt, die Subkultur durch eine therapeutische Kultur zu ersetzen, eine therapeutische Gemeinschaft, was natürlich in den Umständen nicht möglich war. Wir haben zwar Wohngruppenversammlungen gemacht, aber auch die Stationen verkleinert und übersichtlicher gemacht, damit mehr Kommunikation und Transparenz möglich war. Aber wirklich umsetzen ließ sich das dort nicht, sondern erst später dann im forensischen Dorf.
Und dann in dem neuen, das wir eben schon mal kurz angedeutet, ja. In dem Dorf, ja. Da waren ja doch andere Möglichkeiten, therapeutisch.
Ja, ja. Das war ein großer Umschwung. Manche haben so ein bisschen, du sagst es gerade, beschreibst nochmal diese schlimmen Umstände. Ich weiß nicht, unser damaliger Chef sagte, ihm wäre das alte Haus 5 eigentlich lieber, weil es irgendwie ehrlicher wäre. Ne? Und manche Patienten haben auch gesagt, ja, was hilft mir das, wenn mir das jetzt... Wenn ich vom goldenen Tellerchen nun esse, ne, ich bin eingesperrt und meine Lebenswirklichkeiten beraubt. Ne. Ja, also dieses Haus 5 war für mich schon ein ganz, ganz wichtige Weichenstellung, weil ich auch verstanden habe, wie solche Taten entstehen können. Ne. Das sind nun Menschen, die sind nun tatsächlich, haben schlimme, schädigende Taten gemacht, sind aber keine Monster, sie haben keine perfide oder sonst wie bösartige Absicht. Ne? Und wenn ich in ihrer Situation wäre, ne, das war mir dann immer schnell klar. Ne? Wer weiß, wie ich mich da entwickelt hätte. Ne? Und wenn man so die biografischen Hintergründe dann liest, dann fällt einem schon auf, dass die Entwicklungen gemacht haben, die so desaströs waren und in so extremer Weise ängstigend und feindselig und unberechenbar waren, wo sie überhaupt ihre Bedürfnisse ignoriert wurden, wo sie das Gefühl hatten, überflüssiger und lästiger Ballast zu sein und das Gefühl auch eigener Stärke gar nicht entwickeln konnten, überhaupt kein Gefühl hatten, eine eigene Lebensberechtigung zu haben. Und deswegen kann man vieles dann auch an destruktiven Entwicklungen sich dann zumindest erklären, auch wenn man es natürlich diese Taten nicht belegen kann. Aber es sind tragische, gescheiterte Existenzen, muss man sagen. Und das ist etwas anderes, was dann oft aus denen gemacht wird und was dann halt auch oft nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den nachsorgenden Einrichtungen so viel Ängste auslöst.
Aber das bringt mich nochmal zumindest vielleicht schon mal an der Stelle zu so einer Frage, dass ich denke, wir müssen ja so den Hörerinnen und Hörer hier, das sind sicherlich viele Leute, die vom Fach sind, aber es werden auch Leute sein, die gar nicht so im Detail hängen. Ich würde gerne an der Stelle dich bitten, nochmal kurz so eine Abgrenzung, denn die ist ja bislang oder meistens ungenau zwischen der allgemeinen Psychiatrie und der forensischen Psychiatrie, gerade wenn es darum geht, schwer Kranke werden eingesperrt, aber das ist ja eine völlig andere Situation. Die Menschen, über die du jetzt gerade geredet hast, die haben ja auch zusätzlich eine Straftat, weswegen sie verurteilt worden sind, begangen. Und das macht ja die Situation anders als jetzt auf einer geschlossenen allgemeinen psychiatrischen Station zu sein.
Ne? Ja.
Also das finde ich nochmal, ich würde bitten, vielleicht 2, 3 Sätze dazu nochmal zu sagen, wie sehr man das abgrenzen muss, auch für die Öffentlichkeit. Denn das wird ja gerne alles zusammengeschmissen, wenn man denn was Reißerisches draus machen kann.
Ja, die forensische Psychiatrie ist das Schaufenster, in das die Öffentlichkeit reinguckt, wenn es über Psychiatrie geht. Deswegen ist auch die Allgemeinpsychiatrie gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass in der forensischen Psychiatrie nicht Missstände einreißen und das nicht, das ist ja so ein bisschen meine Kritik, zu viele Patienten, die nicht in der Allgemeinpsychiatrie mehr ausreichend behandelt werden können, in die Forensik kommen und dann zu diesen im Moment wirklich sehr dramatischen Missständen führen, dass sie so derartig überbelegt sind, dass man wirklich nicht mehr von wirklich ausreichender Therapie sprechen kann. Deine Frage in Bezug auf die Abgrenzung ist so, dass die forensische Psychiatrie verschiedene Aufgaben hat, aber darauf, wo du jetzt darauf abzielst, ist natürlich, dass sie Menschen behandelt, die aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung eine rechtswidrige Tat begangen haben. Und bei denen, das ist das Entscheidende, auch die Gefahr einer erneuten rechtswidrigen Tat zu befürchten ist. Nicht? Wichtig ist immer, dass es eine Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt gab oder eine verminderte. Ne? Und damit befasst sich die forensische Psychiatrie auch neben der Behandlung in den Kliniken. Das ist natürlich der wesentliche Teil, über den wir hier heute sprechen. Aber sie befasst sich auch mit der Begutachtung der Frage, wie kommt es zu dieser Weichenstellung, dass jemand eben nicht in den Strafvollzug kommt, weil das voraussetzt, dass jemand schuldfähig ist. Die Strafe dient ja dazu, begangenes Unrecht und Schuld zu sühnen oder zu vergelten. Deswegen nimmt der Staat sich das Recht heraus, sozusagen dem Menschen ein bewusstes Übel zuzufügen, in der Hoffnung, dass das abschreckt oder ihn möglicherweise auch zur Raison bringt. Ne? Ja. Aber die Maßregel, das ist die zweite Spur im Strafrecht, dient dazu, eben nicht Menschen sozusagen eine Tat aus der Vergangenheit büßen zu lassen, sondern im Hinblick auf die Zukunft, ne? Das ist also eine ganz andere Richtung, die Zukunft zu verhindern, dass jemand wieder straffällig wird.
Ja, ja.
Und diese Fragen neben der Behandlung müssen auch immer wieder natürlich gutachterlich festgestellt werden, am Anfang und am Ende. Am Anfang ist derjenige schuldfähig, ja, nein. Steht die rechtswidrige Tat, die er begangen hat, in einem irgendwie gearteten kausalen Zusammenhang? Und zum Schluss, ne, besteht denn die Gefährlichkeit denn noch weiterhin?
Ja.
Ja? Und wenn sie weiterhin besteht, muss er entweder drin bleiben oder unter bestimmten Bedingungen, dass wir zum Beispiel einen guten, stabilen sozialen Empfangsraum haben, können wir denjenigen dann zumindest zur Bewährung entlassen.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist der wesentliche Unterschied einmal zum Strafvollzug und zur Allgemeinpsychiatrie natürlich, dass dort, wenn jemand einmal die Unterbringungsanordnung hat gemäß § 63, das ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, dann zunächst eine zunächst mal unbefristete, aber neuerdings auch zeitlich befristete Unterbringung sozusagen als Rechtsfolge kommt, wo dann jährlich überprüft werden muss, ob, wie gerade beschrieben, tatsächlich eine Entlassmöglichkeit besteht oder ob eine Rückfallwahrscheinlichkeit derart ist, dass er weiter bleiben muss.
Mich reizt natürlich an der Stelle, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das gut ist, das zu vertiefen. Das ist ja ein ganz komplizierter Punkt in der forensischen Psychiatrie, auch in der Kritik teilweise an, die auch von den Patienten kommt, dass man deutlich länger dort ist, als das Strafmaß einerseits bedeutet, aber auch, dass die therapeutischen Maßnahmen nicht unbedingt dem entsprechen. Also da 8 Jahre oder ich glaube, durchschnittlich ist es
8 Jahre, ja, das ist durch diese Reform, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht falsch abbiegen. Du bist selber da vorsichtig. Ja. Da können wir lange, ist ein eigener Podcast, welche Behandlungsformen brauchen wir, welche Verbesserung der Methoden brauchen wir, welche Rehabilitationsmaßnahmen müssen weiter ausgebaut werden. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, hier zum Schluss im Ministerium da so eine Arbeitsgruppe auch zu begleiten, in der das alles mal auf den Prüfstand gestellt wurde. Nicht? Und das finde ich im Übrigen auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und das war auch insofern von Erfolg gekrönt, als wir da tatsächlich vieles von Beginn an, also von wie kommt man rein, über die Behandlung als auch über die Entlassung, viele Verbesserungen auf den Weg bringen konnten. Ja. Ja, also es sollen jetzt ab letztem Jahr schon beginnend ganz auch bis zu 200 neues Personal eingestellt werden. Ne? Es gibt da viele Möglichkeiten, auch methodisch durch Fortbildung und durch Ausbildung etwas zu verbessern. Das war, finde ich, eine ganz erfolgreiche Sache und auch der Minister hat dem zugestimmt, dass jetzt jedes Jahr über, glaube ich, 3 bis 4 Jahre 16 Millionen Euro mehr in die Behandlung reingesteckt wird, nicht? Zur Verbesserung der Qualität. Natürlich auch mit der Hoffnung, nicht, dass dadurch es zu einer Verkürzung der Behandlungsdauer kommt, denn das war ja zu Recht auch immer wieder angeprangert worden, dass wir so unendlich lange und ausgedehnte Behandlungszeiten haben, die dann auch noch regional sehr unterschiedlich ausfallen, wo man dann
Republik und sehr unterschiedlich.
Genau, nicht, wo man dann den Eindruck hat, ja, wer bestimmt das eigentlich? Ist das willkürlich? Und dann natürlich zu Recht nicht nur Patienten oder auch andere Beteiligten das kritisiert haben, ne, dass wir da besser werden müssen. Und ich finde, das ist ein guter Weg, der da jetzt begangen wurde. Ich bin gespannt, das wird zurzeit umgesetzt. Ne? Also vielleicht, dass wir uns in 3 Jahren nochmal treffen oder und dann mal gucken, was ist denn dabei rausgekommen. Ne? Und das finde ich eben so einen wichtigen, aber eher so pragmatischen Ansatz, der jetzt nicht das ist, was jetzt die DGSP oder andere an Forderungen stellen, auf die du vielleicht jetzt anspielst, nämlich dass wir das ganze Maßregelsystem abschaffen oder so transformieren sollen, dass es dann letztlich eben nicht nur anders aussieht, sondern dann auch im Gefängnis sozusagen fortgeführt werden soll. Und das finde ich doch eher bedenklich, dass man in solche Richtung programmatisch unterwegs ist.
Zumal ja die psychische oder psychiatrische Betreuung, medizinische auch, in den normalen Vollzugsanstalten ja auch ganz schlecht ist.
Ja, ja, und das war ja auch immer, oder ist weiterhin die Klage, dass dort viel zu viele psychisch Kranke sind, nicht? Die eben, und das ist ja auch so, viel zu wenig dann halt auch im Vorfeld diagnostiziert werden. Das ist ja nur, wenn jemand krass auffällig wird und der Verdacht besteht, dass wenn jemand ein Delikt gemacht hat, da eine psychische Störung im Hintergrund ist, dann wird ja überhaupt eine Begutachtung gemacht. Und die Erkrankung fällt dann oft erst auf, wenn die Menschen dann im Gefängnis sind.
Ja.
Und dann ist eine große Problematik, wie man mit diesen Menschen umgeht. Ne? Und da gibt es Justizvollzugskrankenhäuser und so weiter und so fort. Aber natürlich kann man allein das ganze Milieu ist ja so kontraproduktiv, nicht? Da kann man sich schon bei der Maßregel schon teilweise fragen, ob das wirklich hilfreich und förderlich ist. Aber ganz klar im Knast mit der dortigen Subkultur und den ganzen Umgangsformen, da treibt man die psychisch Kranken ja systematisch in die Dekompensation.
Nicht? Ich muss an der Stelle allerdings auch nochmal sagen, oder dass wir das vielleicht doch nochmal ein bisschen anritzen, für viele Leute, die schlimme oder Straftaten sehen, die so unglaublich sind, was man so im Alltag liest oder hört, dass viele ja dazu neigen, die jetzt überhaupt nicht innerhalb der forensischen Psychiatrie sich auskennen, dazu neigen, dass das ja per se was psychisch Auffälliges sein muss oder jemand psychisch auffällig sein muss, wenn er so eine Straftat, wo man sich einfach als Mensch unvorstellbar gar nicht vorstellen kann. Und dann sagt, ja, die müssen doch dann alle eigentlich. Aber du sagst ja nochmal, betonst ja nochmal, auch wichtigerweise, dass es ja tatsächlich eine manifeste psychische Erkrankung zur Tat oder zum Delikt geführt haben muss. Mhm. Ja, dass man das wirklich so rausarbeiten kann in einer Begutachtung. Mhm. Oder, ne? Das stelle ich mir von der Seite schwierig vor, aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, klar sind viele Straftaten völlig unverständlich. Man kann sich nicht vorstellen, dass man sowas macht, aber das heißt ja nicht kausal, das können nur Leute machen, die verrückt sind.
Nein. Man sieht es ja jetzt im Kriegsgeschehen, ne? Also wenn wir über Butcher reden, ja. Also brauche gar nicht so weit zurückzugehen, auch in die eigene Nazi-Vergangenheit und so weiter. Also unter welchen Umständen Menschen Entsetzliches und tun, von denen man vorher gar nicht glaubte, dass das eine Möglichkeit ist. Aber der Mensch hat diese Möglichkeit in sich und man kann nicht und sollte nicht dieses Verhalten automatisch pathologisieren.
Ja,
nicht? Und das dient ja auch so ein Stück, so ein eigenes ideales Selbstbild aufrechtzuerhalten, aber so sind wir Menschen nicht. Ne? Wir haben diese Möglichkeiten in uns und es ist auch wichtig, dass nicht alles psychiatrisiert wird. Nicht? Und das ist bei Psychosekranken, auch bei Intelligenzgeminderten eher etwas einfacher, das deutlich zu machen, ne? dass ein Kausalzusammenhang mit dem Delikt, aber bei dieser Gruppe der sogenannten Persönlichkeitsgestörten, ne, wird es schon sehr, sehr schwierig, das festzustellen. Und diese Gruppe ist ja auch die ungeliebte Gruppe, nicht? Und das kriegt man auch immer mit. Es wird ja auch von Italien jetzt gesprochen, dass die das alles viel besser machen, das stimmt auch, ne? Aber auch da stellt man wieder fest, dort nimmt man die Psychosekranken als die alleinige Zielgruppe, weil da, das ist so sozusagen die Gruppe, bei der es augenscheinlich ist und offensichtlich, wie du gerade sagst, dass jemand aufgrund einer wahnhaften Wahrnehmung, einer Eingebung, dass er verfolgt wird, dass jemand der Teufel eingefahren ist, dass er aus einer überschießenden Angstabwehr heraus so ein Delikt macht und deswegen kein Unrechtsbewusstsein hat. Das sind ja auch so die klassischen Delikte. Ne? Und da, das ist sozusagen der Urmeter für die Forensik. Dann kam es aber auf, und das beschäftigt uns bis heute, was ist mit den Menschen, die verheerende Entwicklungsstörungen haben, auch gemischt mit allen möglichen schwersten Strukturpathologien, die aber nicht mit einer wahnhaften Störung einhergehen oder mit psychotischem Erleben einhergehen. Mhm, ne? Ja, ja. Das war früher man nannte so die Psychopathen, nicht? Die sozusagen, ist das nur eine Variation des Normalen in einer besonderen extremen Weise? Ne? Oder ist das schon pathologisch? Und früher die Fortschrittliche, haben wir es auch, Psychiatrie bemühte sich, auch dort zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit zu finden, um sie dann Therapie zuzuführen. Ja, das war wohl gemeint, ne? aber die forensische Psychiatrie hat gemerkt, dass das auch eine sehr schwierige Gruppe, schwer zu therapierende Gruppe ist. Und deswegen, unter anderem aus dieser Erkenntnis heraus, stellt man fest, dass es diese Gruppe in der Forensik immer weniger gibt. Mhm. Ne? Weil man immer eher da bereit ist, von den Gerichten, von den Gutachtern her, hier doch Schuldfähigkeit zu unterstellen. Ne? Mhm. Und das ist ein weites Feld. Also
gibt es denn eigentlich hinsichtlich der Delikte, direkte Verbindungen zu Diagnosen? Kann man das sagen? Kann man da eine Verbindung herstellen, dass bestimmte Delikte eher von Menschen mit bestimmten Diagnosen begangen werden?
Ja, also bei psychosekranken Menschen kommt es sehr häufig halt zu Körperverletzungen und zu Tötungsdelikten. Mhm. Ja, also aus einer, wie gerade beschrieben, aus einer überschießenden Angstabwehr, aus einem Bedrohungserleben elementarer Art wird, oder auch aufgrund einer Wahnwahrnehmung, wird wird jemand schwerst körperverletzt, oft auch gerade der aus dem Nahfeld, der im Teampartner, die Kinder, nicht? Das ist ja dieser eine Fall auch bekannt, wo man sich auch fragen muss, ob man das nicht hätte verhindern können. Das ist aber auch wieder ein Thema für sich, ne? Dieser Fall Dari, wo eine Frau dann, ich glaube, ihre 5 Kinder erstickt hat, weil sie glaubte, dass dort der Teufel eingefahren ist und sie jetzt, also im Sinne der Kinder, sie vor der Übermächtigung durch den Teufel schützen muss. Ja. Und bei den anderen Delikten, Intelligenzgeminderten, das sind oft auch mit Sexualdelikten verbunden, ne? Und bei den Persönlichkeitsgestörten geht es halt auch sehr stark dann um Körperverletzungen und auch im Einzelfall um Sexualdelikte. Ne? Das ist so, dass sehr, sehr wenige von den Sexualstraftätern in die Kliniken kommen, ne? In den Masterverzug überhaupt. Es sind nur ein paar Prozent von denen, die solche Delikte begehen. Maximal 5 oder 8%, soweit ich weiß. Aber dann, wenn sie einmal drin sind, ne, stapeln sie sich auf und werden dann schwer entlastbar. Das heißt, wir haben dann, glaube ich, schon 20% dann tatsächlich im Massakervollzug, ja. Obwohl so wenig reinkommen, weil eben halt auch, und da kommen wir wieder zu dem Thema möglicherweise, was heute im Mittelpunkt steht, die Frage der Überleitung, die Frage der Rehabilitation, der Nachbetreuung von solchen Menschen, da ist bekanntermaßen eine große Aversion dagegen, sehr große Angst auch für Rückfälligkeit, sodass diese Patienten dann viel länger, ne, das gilt eben für diese Gruppen, Persönlichkeitsgestörte und Intelligenzgeminderte, viel länger in der Klinik sind als die psychosekranken Menschen. Ne?
Das war der erste Teil meines Gespräches mit Friedhelm Schmidt-Quernheim. Es folgt der zweite und letzte Teil, und zwar schon am kommenden Dienstag. Das ist der Tag der seelischen Gesundheit, 10. Oktober. Wir werden da oder außerhalb der Reihe den zweiten Teil dieses Gesprächs senden. Wie üblich natürlich auch mit einem Musikbeitrag. Okay. Ich komme gerne noch der Bitte eines ehemaligen Kollegen nach, Benedikt Schleder, der im Kölner Verein für Rehabilitation unter anderem auch zuständig ist für Öffentlichkeitsarbeit. Der bat mich, darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der 7. Köln-Bonner Woche für seelische Gesundheit vom 10. bis 20. Oktober am Donnerstag, den 12. Oktober, ab 18 Uhr eine Veranstaltung im Sozialpsychiatrischen Zentrum in Köln-Ehrenfeld stattfindet. Und zwar mit dem Titel Offene Bühne im SPZ Ehrenfeld. Von Poesie bis Jonglage, von Sketch, Theater bis Singer, Songwriter, mitmachen und zuschauen kann jeder. Also kommen Sie vorbei. Er schrieb, dass auf diesem Wege sie die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vorantreiben möchten, Mauern und Vorurteile abzubauen. Diesen Aufruf mache ich gerne. Wer also in der Gegend wohnt, kann gerne zu diesem Zeitpunkt auch kommen. Steht auch alles im Netz, mache ich auch einen Link zu. Gut, soweit dieser Aufruf. Bevor jetzt gleich Bernd Nickbur mit seinem Musikbeitrag folgt und natürlich dem Musikstück der heutigen Episode, möchten Bernd Nickbur und ich nochmal in einem kurzen Dialog was zum Podcast selber und zu dem Wunsch nach mehr Feedback sprechen.
So. Hat das jetzt nochmal über, wir hatten jetzt gerade schon mal angefangen über Podcast und Feedback, ne?
Ja, genau, geht um Feedback. Ja, also ich fände es klasse, wenn wir mehr Feedback kriegten, also sowohl positiv als auch negativ, vielleicht sogar mehr negativ, weil man daraus was Positives dann eher ziehen kann. Also ich denke mal, wir kriegen wenig Feedback bis gar keins und No News ist Good News, also wenn niemand meckert oder wenn sich niemand meldet, gibt es auch nichts zu meckern. Ja, so, aber ich fände es ganz interessant, mal zu erfahren, wer überhaupt das hört, abgesehen davon, was man halt so vermuten kann, wovon man ausgehen kann oder von den Leuten, von denen man weiß, dass sie es hören und wie es bei den Leuten ankommt.
Das bedeuten kann, dass das nicht so ist, weil das konsumiert wird. Oder ich habe mir auch schon oft und viel Gedanken darüber gemacht. Mhm, ne? Ja. Ich meine, ich wäre auch nicht so ein Typ, der reagieren würde, wenn ich mir Podcasts anhöre. Mhm. Bin ich jetzt nicht der Typ, der da gleich reagiert?
Naja, ich wahrscheinlich auch nicht. Es ist halt ja auch ein konsumierfreundliches Format.
Ja,
setzt
ja.
Sich hin. Und gut, man hat die Radioerfahrung, dann meldest du dich ja auch nicht unbedingt. Also solange nicht irgendwie dir was völlig gegen den Strich geht.
Ja, ja, ja.
Von daher denke ich, wenn es so konsumiert, dann schaltest du ab und dann ist es gut. Aber ich habe jetzt nur verschiedentlich von Leuten gehört, dass es so lang ist. Geht das nur so mit den Leuten, mit denen ich spreche? Das sind ja nur zwei, drei, mit denen ich so drüber rede. Oder empfinden die anderen das auch so? Also wie gesagt, ich würde dort gerne mal hören, was man auch anders machen oder besser machen kann oder was man verändern könnte.
Aber du meinst, dass man, wenn man eine Internetseite hätte, dass man anders gestalten kann?
Da ist der Zugriff zumindest einfacher. Ne? Dann kannst du irgendwie Klick auf Kommentar und dann...
Also es ist ja so, dass man in diesem Blog, sage ich mal, wenn man über dieses Podigy direkt da den Link, den ich immer auch mit den E-Mails schicke, wenn man darüber reingeht, hat man ja sofort eine Kommentarmöglichkeit. Mhm. Habe ich auch am Anfang hier und da mal darüber bekommen.
Mhm.
Also man müsste nicht extra noch eine eigene E-Mail schreiben oder so, sondern man könnte das...
Direkt da.
Ich glaube aber, meine Vermutung ist, dass die meisten das gar nicht über diesen Link
hören. Über irgendeinen anderen Link.
Ja, die hören das einfach irgendwo.
Tausende Möglichkeiten, das abzuhören.
Und dann weiß ich nicht, wie einfach es ist, darauf zu reagieren.
Ja. Also ich denke, das tatsächlich ist einfacher oder sagen wir mal zugänglicher, wenn du so eine Seite hast, die so heißt, oder heißt, okay, das ist das jetzt. Und dann wäre es natürlich auch zugänglicher, wenn der Text da vorläge,
als
in Schriftform. Weil dann kannst du auch überall per Stichwort irgendwie gucken.
Ja, genau.
Darüber redet er, wenn du das hörst, so kannst du zwar hin und her fahren, hast du da so Klickpunkte, wo du dann vorträgst. Frag ich mich auch schon mal gefragt, wo war das jetzt, wohin musst du jetzt zurück? Minute 2 oder war 20 oder 14 oder 18? Suchst du halt im Stream. Und wenn man es gedruckt hätte, gibt es halt, was weiß ich, halt das Stichwort ein und dann springt dich direkt die Stelle an. Oder habe ich zumindest jetzt von verschiedenen anderen Leuten gehört, die, also jetzt nicht mit denen ich gesprochen habe, aber wo ich mich über Podcasts umgehört habe oder umgesehen. Fand ich ganz interessant zumindest. Vor allen Dingen, weil ich von vielen Leuten gehört habe, jetzt auch von Kollegen, dass Podcast unheimlich viel gehört wird. Es ist wirklich so ein Boom-Medium. Also wenn du mit Leuten sprichst und man kommt auf Podcasts, was ich auch toll finde, es gibt zu jedem Thema gibt's mittlerweile einen Podcast. Da kannst du da so alles möglich kannst du ansprechen. Also, ich habe das noch nie einmal von mir losgetreten, sondern einfach so im Kollegenkreis oder Freundesbekanntenkreis sagt immer mal einer, Mensch, da habe ich einen ganz tollen Podcast zu dem und dem Thema gehört.
Es
gibt zu allem was. Und, das schon.
Und in den USA habe ich jetzt letztens nochmal gelesen, ist es ja sogar so, dass die jetzt mittlerweile auf YouTube ja auch Podcasts, auch Audio-Podcasts machen. Ne? Aber auch deswegen, weil es eben so verbreitet, weil dieses Format so verbreitet ist. Ne? Also ich habe das so ein bisschen verfolgt in dieser Fachzeitschrift, die von dieser Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Die haben immer schon über Filme berichtet, aber zunehmend in den letzten 2 Jahren, so vielleicht noch weniger sogar, auch über so Podcasts und Streaming-Geschichten. Das ist auffällig, dass es da immer mehr jetzt gibt, auch jetzt in so eingegrenztem Fachgebiet wie Psychiatrie, dass das, müssen wir mal gucken, also weil unsere zaghaften Aufrufe sich zu melden oder ruhig mal was zu kommentieren ja nicht Also meine kühnste These ist ja die, dass es einfach zu langweilig ist, ne? Dass man nicht genug Reiz
hat. Ja, ist gut. Es gibt ja auch Leute, die hören sich einen Podcast abends an und sagen, ich kann da so gut bei einschlafen.
Ja,
früher beim Fernsehen auch.
Wir haben jetzt diesmal ja in dem Gespräch, was jetzt heute Teil ausgestrahlt wird, auch mal so etwas konträrere Positionen jetzt im Rahmen dieses Themas forensische Psychiatrie. Könnte mir schon vorstellen, dass da zumindest aus diesen fachlichen Kreisen nochmal Reaktionen kommen. Aber das ist immer so, das sind ja so zwei Ebenen. Das ist einmal die Ebene des Themas, wo man darauf reagieren kann oder auch auf, weiß ich, auf Musik und sagen, können wir nicht mal was anders machen, ne, oder so. Oder eben auf den was man sich so wünscht oder was man denkt, was man gerne mehr oder weniger hätte. Ne, oder
stellt sich direkt mir gerade jetzt erst die Frage, spontan, in der Forensik oder überhaupt in der Psychiatrie, kann man da hat man einen Computer, Handy darfst du nicht wahrscheinlich, je nachdem.
Also betrifft ja nur den akuten Bereich, wo das eingeschränkt ist. Da gab es seinerzeit früher immer Fernseher in unserem Aufenthaltsraum, der war aber mit einer dicken Panzerscheibe versehen. So ein Gerüst war da immer drumherum. Ja.
Weil das deutsche Fernsehen so schlecht ist.
Das Bild so schlecht. Nein, aber das... wie das jetzt aktuell heute ist, also Handys hat ja da jeder. Ich weiß gar nicht, ob man die abgeben muss.
Die Frage, ob man da, sagen wir jetzt in der Forensik,
da wird es wahrscheinlich schon sein.
Kannst du da den Podcast hören?
Ja, ja.
Oder kann man, wenn man in der Psychiatrie, in der Klinik ist, kann man da,
interessante Frage,
kann man da Zugriff zu? Haben die alle einen Rechner oder ein Tablet oder was auch immer, oder ein Handy reicht, haben wir zu hören?
Ja, ja. Aber dann ist ja scheitert ja am meisten daran, dass sie kein Geld hast und so Ausnahmezustände und dann das Ding nicht mehr laden kannst und keine Karte oder sowieso keinen Vertrag, sondern nur Prepaid hast oder so. Ja. Aber ist nochmal eine sehr interessante Frage, ne? Wie weit man da in der engen, geschlossenen Sache da Zugriff hat, ne? Auf solche Medien. Ich schätze mal als Allgemeinheit vielleicht, so im, als Gruppe oder sowas vielleicht, ausgesuchte, liebe Filme, ne, die einen nur friedlich stimmen. Nein, aber ich werde mal nachhören. So könnte man... Ja, kann man in Erfahrung
bringen. Kann man in Erfahrung bringen, ne? Wie viel man hier gerade jetzt so angehört, auch gesprochen wird. Vielleicht meldet sich auch jemand und sagt es uns.
Vielleicht an der Stelle mal die Bitte, wenn sich jemand auskennt in der akuten Psychiatrie, in der aktuellen akuten Psychiatrie, uns vielleicht auch mal sagt, kann man da seine Handys nutzen? Kann man Zugriff auf andere Medien? Hat man Zugriff auf andere Medien? Wir bitten da um Rückruf unter folgender Nummer 00. Nee, das nicht, aber eine E-Mail. Ja, gut.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Hier also der erste Podcast nach der Sommerpause 2023. Da ich kein Festivalbesucher bin, hatte ich während des Sommers kaum Konzerterlebnisse, von denen ich berichten könnte. Hoffe aber, dass sich im Herbst das eine oder andere Event ergibt, das mich anlockt. Ein Konzert, das ich gern erlebt hätte, fand ich im Internet. Ich meine das diesjährige Farm Aid Konzert, eine Benefizveranstaltung zur Unterstützung von Family Farmers in den USA, also für Farmen, die in Privatbesitz sind. Gegründet wurde die Farm Aid Organisation 1985 und hat seither mehr als 70 Millionen Dollar zusammengetragen. Mitbegründet wurde die Organisation unter anderem von Neil Young, John Mellencamp und Willie Nelson, die auch alle beim diesjährigen Konzert auftraten. Die größte Überraschung lieferte allerdings der Mann, der die Inspiration bzw. der Auslöser zur Gründung von Farm Aid war, Bob Dylan. Dylan hatte beim Live Aid-Konzert gesagt, er habe die Hoffnung, dass ein Teil des dort gesammelten Geldes den Farmern in Indiana zugute käme. Beim Farm Aid 85 und 86 trat Dylan mit der Tom Petty Band auf, mit der er dann auf die Temples in Flames Tour ging. Und hier kommt die Überraschung. Beim diesjährigen Farm Aid trat Dylan mit der Tom Petty Band auf und spielte die Songs Maggie's Farm, Positively 4th Street und Ballad of a Thin Man. Zum ersten Mal seit Jahren spielte Dylan bei allen drei Songs E-Gitarre und stand bzw. saß vorne auf der Bühne. In den letzten Jahren hatte er bei Konzerten ausschließlich Piano gespielt, vermutlich wegen seiner Arthritis. Immerhin ist Bob 82, aber die drei Songs machten auf jeden Fall Lust auf mehr Gitarrenspiel von Bob. Und 82 ist ja auch kein Alter, oder? Unser heutiger Gesprächspartner schlägt ja auch einen Bogen zu Dylan und zu einem Song vom Konzert zu Bob Dylans 30-jährigem Bühnenjubiläum. 1993, 8 Jahre nach dem ersten Farm Aid, spielte er hier mit den Heartbreakers, Tom Petty und mit Roger McGuinn, der schon bei der erwähnten Temples in Flames Tour dabei gewesen war, unter anderem mit My Back Pages. Das kann man auf YouTube sehen und auf einer Vielzahl von Tonträgern hören. Gilt als eine der besten Interpretationen eines Dylan-Songs von den Byrds im Ursprung und ist noch eindeutig der Folk-Phase von Dylan zuzuordnen. Ich spiele aber zum Abschluss einen Song, der für mein Empfinden perfekt in die heutige Zeit passt. Damals gab es dafür den Oscar als bester Original Song. Kürzlich sah ich übrigens ein T-Shirt mit der Textzeile »People are crazy and times are strange«. Allen einen schönen Herbst des Lebens. Take care and watch out.
A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got a sense of size. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I sit there in Hollywood. Just for a second then I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even know him. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have